Willkommen beim Adi-Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg in Zürich am Universitätsspital und im Spital Männedorf. Und wie bei allen unseren Episoden bin ich nicht alleine, sondern werde begleitet von meinen Co-Hosts.
Hallo zusammen, hier ist wieder Andreas Thalheimer. Ich grüße euch an den Endgeräten.
Ja, viele Grüße auch von mir und ich freue mich riesig heute auf diese besondere Folge.
Warum ist das so? Es kann unmöglich nur an dem Ort liegen, an dem wir sind. Wir befinden uns immer noch im wunderschönen Salzburg beim österreichischen Chirurgenkongress.
Deswegen wahrscheinlich auch die Töne nachher, also Fußgeklapper und was auch immer. Aber ich freue mich besonders deswegen, weil normalerweise sind die Patienten in der Unterzahl. Heute haben wir es zumindest geschafft, eine Gleichberechtigung zu erzielen.
Wir begrüßen nämlich heute in unserer bescheidenen Runde Diana de Morales. Diana ist eine Patientin, ich darf das so sagen, ja, die ich persönlich kennengelernt habe vor einigen Jahren. Du warst bei mir Patientin, wir haben die Operation vorbereitet, die Operation damals im Adipositas-Zentrum in Bad Aibling, in den Romed-Kliniken Rosenheim und Bad Aibling durchgeführt.
Ja.
Und wir kennen uns seitdem, also sprich
ganz genau.
7 Jahre.
7 Jahre, ja.
Diana, schön dich zu sehen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Willkommen in Salzburg.
So.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ausgezeichnet. Ich freue mich, die Möglichkeit zu haben, heute hier mit euch zu plaudern und ein wenig aus meiner Erfahrung, meinem Weg mit euch irgendwie hier zu berichten.
Ich greife das gleich mal auf, wie du sprichst über deinen Weg. Mhm. Dein Weg hat ja irgendwann begonnen. Wir haben uns, ich glaube, 2016 irgendwann im Sommer oder Herbst kennengelernt. Mhm. Erzähl mir oder uns, den Hörerinnen, den Hörern, wie kam es denn, dass du damals in das Adipositas-Zentrum nach Südostbayern gegangen bist?
Also ich war, seitdem ich denken kann, übergewichtig und auch mein Leben lang war ich zu stolz zu sagen, ich gehöre nicht zu den extrem Übergewichtigen, ich bin etwas mollig und ich war mir sicher, ich würde es irgendwann selbst schaffen. Und so bin ich durch mein Leben gegangen, etliche Diäten, etliche Jojo-Effekte, bis ich irgendwann dicker und dicker wurde. Und trotzdem dachte ich noch, ich schaff's allein. Und dann dem Tod meiner Mutter ist dann mein Gewicht explodiert und irgendwann musste ich erkennen, ich glaube, ich schaff's nicht alleine. Und ich hatte auch schon Bluthochdruck, ich hatte Arthrose und das waren die ersten Zeichen, wo ich wusste, okay, ich sollte mir Hilfe suchen.
Wie alt warst du, als wir uns kennengelernt haben?
Wie alt ich war, das war 2017, da 39. Genau, 39. Und ich wusste aber nicht, was es für Möglichkeiten gibt zu dem Zeitpunkt. Und durch eine Arbeitskollegin, die hat mir gesagt, eben die bariatrischen Möglichkeiten, Magenbypass, Schlauchmagen und so weiter. Ich wusste aber auch nicht, wo ich mich hinwenden sollte. Und durch einen glücklichen Zufall war es so, dass mein Bruder dich kannte, der mir gesagt hat, Mensch, ja, der Andreas, der operiert und geh doch mal zu ihm. Und so bin ich bei dir aufgetaucht.
Wie war das? Wie hat sich das angefühlt damals?
Ah, das hat sich als Versagen angefühlt. Ich dachte echt, Mensch, was stimmt denn mit mir nicht? Ich bin disziplinlos, ich schaff's einfach nicht abzunehmen und andere Menschen schaffen es doch auch und jetzt muss ich schon hierher gehen und den Weg gehen und eventuell sogar eine OP machen lassen. Was ist das bloß? Und dann war ich mit voller Schamgefühl und ganz viel schlechter Energie mir gegenüber und Verurteilung mir gegenüber bei dir gesessen.
Ja, ein Thema, das wir ja auch im Rahmen des Podcasts immer wieder haben, die Selbststigmatisierung
ganz
der Patientin.
Genau.
Ich kriege direkt Gänsehaut, wenn ich das höre, weil das so typisch ist und eigentlich so schade. Das kennt man von keiner anderen Krankheit, dass eine chronische Krankheit von den Betroffenen so als das ist auf so vielen Ebenen so falsch und so schlimm und immer noch aktuell. Also es ist nicht so, dass das jetzt mittlerweile viel, viel besser ist, weil alle umgedacht haben, das ist immer noch so. Keiner kommt gerne in unsere Sprechstunde, es ist immer noch ein Gefühl der Unzulänglichkeit.
Genau.
Die Gesellschaft, sei es der einfache Weg, den man sich dann nimmt, die Zuweiser, Hausärzte häufig, sag mal, bist du sicher, gesundes Organ, das schaffst du doch allein, jetzt reiß dich mal zusammen.
Das hat mein Hausarzt sogar gesagt, er hat gemeint, wissen Sie, Sie und ich, wir sind einfach dazu gemacht, nicht abzunehmen oder irgendwie schlank zu sein und das ist keine Lösung.
Die Operation.
Ja, ganz genau.
Ja, das ist immer noch so, dass das Gefühl vorherrscht, dass man die Patienten vor uns schützen muss. Ja, wir sind die Bösen.
Ja, und das ist jetzt hier 7 oder 8 Jahre her. Das hat sich nicht wahnsinnig groß geändert in der Zwischenzeit.
Das glaube ich, ja.
Erstaunlicherweise. Wie ging es da weiter damals?
Naja, erstmal hast du zu mir gesagt, ich bin nicht selbst schuld. Und das ist eine chronische Erkrankung, das habe ich zum ersten Mal gehört. Und bin den Tränen ausgebrochen und dachte zum ersten Mal, ich bin nicht schuld. Das war wie so ein Felsbrocken, der gestürzt ist. Und dann wusste ich, okay, dann muss ich es aber auch therapieren. Und zwar eventuell den Weg einer OP zu gehen und habe dann das multimodale Konzept gemacht.
Zur Erklärung, zu der damaligen Zeit hatten wir eben in diesem Zentrum ein 6-monatiges Zeitfenster, in dem wir intensive Ernährungstherapie gemacht haben, in der wir auch
Psychotherapie, Sport.
Genau. Und die ganzen internistischen Abklärungen gemacht haben. So, das ist das, was in der deutschen Szene als MMK oder MMT.
MMK.
MMK. Mhm. Sorry.
Das ist schon länger her. Ja.
Ist auch nicht mehr so aktuell.
Ja, in 6 Monate, genau.
Genau. Ja, und in der Zeit habe ich gemerkt, ja, ich möchte diesen Weg gehen und ich sehe zum ersten Mal ein Licht am Ende des Tunnels, weil bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, mein Leben würde so weitergehen. Ich werde nie eine Chance haben, normalgewichtig zu sein oder gesund zu sein. Und plötzlich warst du da die OP und dachte, okay, das könnte mein Leben wirklich verändern. Und ich war mir sicher, ich möchte das machen.
Die OP kam irgendwann. Wie war das? Erzähl mal aus Perspektive einer Patientin, die in der Lage ist, das wirklich gut auszudrücken. Das kriegen wir ja nicht mit. Für uns ist das ja irgendwie Arbeitsalltag. Ja, aber für euch als betroffene Patientinnen und Patienten ist das ja ein spezieller Tag.
Ja, es ist kaum zu glauben. Ich hatte ja 6 Monate Zeit, mich darauf vorzubereiten, so ähnlich wie eine Mutter auf ihr Kind, wenn sie schwanger ist. Ich habe mich jeden Tag damit auseinandergesetzt und eigentlich denkt man ist vorbereitet, aber psychisch ist es man das einfach nicht. Ich kam bei euch an und war mega nervös. Ich hatte wirklich Angst, aber ich wusste, ich werde diesen Weg gehen. Ich meine, alle anderen haben gesagt, bist du sicher, meine Familie. Und ich habe gesagt, nee, ich mache das jetzt. Hatte panische Angst, auch in dem Moment, wo ich in den OP geführt worden bin und reingefahren worden bin. Und ich wusste, jetzt kommt die Anästhesie. Dachte ich, ja, mal schauen, ob ich noch aufwache oder nicht. Aber ich habe nicht Stopp gerufen, weil ich wusste, ich bin mir sicher. Ja, und dann wurde ich operiert. Und als ich aufgewacht bin, wusste ich, okay, es ist wohl vollbracht.
Ich lebe noch.
Ich lebe noch, ja.
Ich kann mich noch erinnern, in der Tat, und das fand ich sehr intensiv auch, dass deine Frau damals die ganze Zeit dabei war.
Ja.
Die war ja während des ganzen stationären Aufenthalts rund um die Uhr dabei.
Ja.
Und das fand ich gar nicht unangenehm, sondern wirklich ein Zeichen innigster Zuneigung und Unterstützung und auch Ausdruck der Tatsache, dass das für dich eine extreme Stresssituation war wahrscheinlich.
Also ich hatte wirklich panische Angst und deswegen war sie einfach da von Anfang bis Ende und ungeplanterweise ging ja meine OP etwas länger einfach. Ich glaube, weil meine Leber doch etwas zu groß war und zu schwer war und da hat sie dann schon Angst bekommen. Aber es ging alles gut. Kann man sagen.
Darf ich fragen, wie ihr das im Vorfeld diskutiert habt? Das ist ja, also wenn deine Frau mitkommt zum stationären Aufenthalt, nehme ich mal an, dass du die Entscheidung ja nicht komplett alleine gefällt hast, sondern also da, letztendlich schon, aber da wird es ja Diskussionen gegeben haben. War sie immer auf deiner Seite oder war sie am Anfang skeptisch? Musstest du sie überzeugen?
Also sie war immer auf meiner Seite, was Therapie angeht. Dass ich mir professionelle Hilfe suche, da war sie dabei. Sie ist mit mir dieses MMK durchlaufen und hat immer noch gehofft bis zum Schluss, dass es auch einfach konventionell geht, dass die OP nicht das Ende sein wird oder worauf es hinläuft. Und in diesen 6 Monaten hat sie immer noch gehofft und ich habe aber immer mehr gesagt, okay, ich glaube, es wird die OP. Und sie, ja, ich weiß nicht, bist du dir sicher? Und oh, das finde ich eigentlich nicht gut. Und sie war sehr skeptisch, aber sie hat meinen Leidensdruck miterlebt. Sie hat miterlebt, dass mein Leben nicht leicht war und dass meine Gesundheit einfach gefährdet war. Und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, dann werden wir es gemeinsam durchziehen und dann bin ich hinter dir und dann schaffen wir das.
Toll.
Ja.
Du hast jetzt gerade noch erzählt von die Leute um dich herum, Familie und so weiter, die haben gesagt, muss das denn sein und so weiter und so fort. Wenn jemand sagt, ja, das muss doch nicht sein, dann muss er dir ja eine Alternative anbieten. Was haben die Leute in deinem Umfeld dir denn vorgeschlagen, was du tun sollst?
Naja, das Typische, was man so hört, FDH, bisschen mehr Sport, weniger Süßes und, das muss doch drin sein. Daran gewöhnt man sich doch, wenn du joggen gehst. Die erste Zeit ist sehr anstrengend, aber danach bist du drin und dann, wenn du deine Ernährung umstellst, dann kannst du das auf Dauer auch selber schaffen. Ja, die wissen nicht oder sie wollen nicht wissen, dass es eine chronische Erkrankung ist und dass das auch mit Sucht zu tun hat. Das ist ein Suchtthema. Ich meine, einem Alkoholiker kann ich auch nicht sagen, hier hast du eine Flasche Tequila, jeden Tag darfst du dir einen Stammball davon nehmen. Das funktioniert auch nicht. Suchtthemen verlaufen einfach anders und ja, Essen oder Adipositas wird nicht immer als Suchtmittel so anerkannt.
Mhm. Darf ich kurz dazwischen fragen, hat sich das denn geändert jetzt? Also ist ja 7 Jahre her, 7 Jahre mehr Erfahrung mit den Ergebnissen der Chirurgie, 7 Jahre Gewichtsverlust, neue Lebensqualität. Sieht die Familie das jetzt anders? Also
ja.
Glauben Sie, es ist eine chronische Erkrankung? Ja, du kannst nichts dafür. Ja, du brauchst eine chronische Therapie. Oder ist das immer noch so ein bisschen im Raum, ja, toll, dass das geklappt hat, aber ehrlich, so unter uns, wenn du das doch mal richtig versucht hättest, hättest du den ganzen Ärger doch auch sparen können.
Also innerhalb des engsten Kreises, die Familie, glaube ich, hat es verstanden. Die sehen dann schon, Mensch, hätten wir nicht gedacht, dass das so funktioniert. Aber ja, dein Leben hat sich wirklich verändert und verbessert. Du bist gesund, du machst Sport. Die erkennen das. Wenn der Kreis ein bisschen größer wird, dann sind sie mir gegenüber auch so, Mensch, ja toll, was du jetzt hältst und was du geschafft hast. Aber gleichzeitig reden sie über andere Übergewichtige doch noch sehr schlecht und immer noch, Mensch, guck mal, könnte doch eine Eiskugel weniger essen und. Das ist immer ganz
Wie
komisch.
Kann man sich nur so gehen lassen?
Das ja, ist, ganz das, genau.
Das ist leider nicht nur in der Laiengesellschaft, sondern auch in professionellen Kreisen immer noch so. Ja. Also kann man ja sagen, das wird das, es war schon deutlich häufiger, aber dass man das immer mal wieder auch in den OPs hört, wenn es einen neuen Mitarbeiter gibt, der nicht weiß, was wir da machen, da kannst du die Uhr noch stellen, dass einer mal sagt, ich verstehe das nicht, wie man das so weit kommen lassen kann.
Genau. Und das höre ich immer wieder auch in meinem Umfeld. Mhm. Also es ist wirklich immer noch, ja. Mhm. Und selbst Leute, die wissen, welchen Weg ich hinter mir habe, die beleidigen vor meinen Augen immer noch übergewichtige Menschen, wo ich mir denke, so Mensch, Junge.
Weil sie in dem Moment dich auch gar nicht mehr als Übergewichtige wahrnehmen.
Nein, und weil sie vielleicht auch sehen, okay, ich habe mein Leben wirklich drastisch verändert, Ernährungsumstellung gemacht, ich mache viel Sport. Vielleicht sehen sie mich als Ausnahme, aber alle anderen kann man über einen Kamm scheren.
Das Phänomen ist ja, dass du selber so gedacht hast. Ne?
Also
du hast ja gerade erzählt, du hast auch das Gefühl gehabt, versagt zu haben und so weiter. Ja. Und das heißt, das wird ja auf alles übertragen. Nicht nur auf die Angehörigen, Familie und so weiter, sondern man selber überträgt das ja auch.
Ja, natürlich, aber ich bin ja Botschafterin in meinem Leben und in meinem Umfeld eben, was diese Krankheit ist und was die Erkrankung aussagt, nämlich die Suchterkrankung. Und ich unterrichte ja alle und trotzdem verhalten sie sich so.
Jetzt ist ja durch die Operation nicht nur dein Körpergewicht runtergegangen, sondern dein Leben hat sich dramatisch verändert. Mhm. Das war ja für mich sehr interessant zu beobachten, wirklich sehr interessant, dass du ja direkt nach der postoperativen oder während der postoperativen Phase, so nach 6, 7, 8, 9 Monaten, sehr stark in den sozialen Medien aktiv warst und sehr stark die Veränderung, die eine bariatrische Operation mit einem Betroffenen, mit einer Betroffenen in die Wege leitet, diese Veränderung begleitet hast.
Ja.
Durch Social Media Activity. Du bist ja auch bekannt unter einem Namen, The Queen of Second Life, auf verschiedenen Social Media Kontakten. Ich würde vorschlagen, dass wir das in den Shownotes dann verlinken auch, dass die Leute mal sehen, was du da tust.
Gerne.
Was war die Idee dahinter? Was hat dich motiviert, so in die Öffentlichkeit zu gehen und deine eigene persönliche Geschichte mit allen Konsequenzen publik zu machen?
Das waren so mehrere kleine Aha-Momente, die ich hatte. Am Anfang wollte ich ja nicht gesehen werden. Also als ich übergewichtig war, wollte ich eher im Hintergrund sein und nicht sichtbar. Und auch als ich die OP gemacht habe, war ich nicht ehrlich. Ich habe halt gesagt, ja, ich habe halt eine Erkrankung gehabt und dadurch ist ein Teil meines Magens entfernt worden. Ich war nicht ehrlich, warum ich so viel abgenommen habe. Weil ich mich wieder geschämt habe, ja, weil ich dachte, was denken die anderen? Und so im Laufe der Zeit, wo ich immer mehr und mehr abgenommen habe, habe ich plötzlich gesehen, wie andere Menschen mit mir umgehen. Also plötzlich, bestes Beispiel, ich laufe durch die Straßen, gehe shoppen. Und was ich immer hatte, wenn ich in ein Geschäft reingekommen bin, dann sind die praktisch geflüchtet. Ja, die wollten mir nicht helfen. Ich musste aktiv, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ja. Und jetzt war es, ich kam in den Laden, plötzlich kamen die auf mich zu und hey, grüß Gott, wie geht's Ihnen? Kann ich was für Sie tun? Und dachte ich, ah, ein Erlebnis. Und es hat sich gehäuft. Und auf der Straße plötzlich haben Leute angefangen, mich anzulächeln. Und ich dachte so, im ersten Moment dachte ich, wow, cool, toll. Und mir hat's echt gut getan. Und im zweiten Moment dachte ich, hey, stopp. Ich bin doch immer noch der gleiche Mensch. Ich bin charakterlich die gleiche Diana wie vor der OP. Ich habe mich bloß optisch verändert. Und plötzlich habe ich wirklich am eigenen Leib erlebt, wie man mit Übergewichtigen umgeht und wie man mit Normalgewichtigen umgeht. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, nee, jetzt muss ich meinen optischen Vorteil, den ich habe, nutzen, um über diese Erkrankung aufzuklären, um für diese Menschen ein Sprachrohr zu sein, weil jetzt hört man mir zu. Vorher, wenn ich übergewichtig war, da hört einem ja keiner zu, weil die sagen, ja klar, die spricht über diese Erkrankung, weil sie ja selber betroffen ist und weil sie da nicht rauskommt. Aber jetzt als jemand, der es augenscheinlich geschafft hat, dem hört man zu. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann drehe ich jetzt das Blatt und jetzt gehe ich volle Kraft voraus und möchte informieren, nicht nur Betroffene, sondern Familie von Betroffenen, Freunde von Betroffenen, aber auch Leute, die gar keine Berührungspunkte mit dieser Erkrankung haben, die einfach stigmatisieren, die beleidigen, die ihre eigenen Vorstellungen haben von übergewichtigen Menschen. Da wollte ich jetzt aufklären.
Wie hast du das gemacht?
Wie ich was gemacht habe?
Wie hast du diesen, oder anders gesagt, was waren die Überlegungen damals, diesen Weg zu gehen oder beziehungsweise umzusetzen? Wie warst du vorher schon Social Media aktiv oder hast du dann beschlossen?
Nee, ich war tatsächlich nicht Social Media aktiv, aber ich dachte, okay, wie erreicht man am besten die meisten Leute? Das ist nun mal über Social Media und über einfach das Medium, ja, YouTube, Instagram und. Und dann habe ich einfach mal angefangen. Ich dachte eh am Anfang, mir will niemand zuhören. Ich werde keine Follower haben, aber es war mir egal. Ich wollte einfach anfangen, um für mich zu wissen, ich tue was. Ich gehe jetzt aktiv den Weg und wen ich erreiche, erreiche ich. Und wenn das nur einer ist, dann passt das. Dann ist meine Mission schon erfüllt, ja. Dass es dann doch ein bisschen größere Kreise zieht, das hätte ich nie gedacht, aber freut mich natürlich.
Ja, beeindruckend. Wir kennen natürlich vieles auch wieder von deinen Schilderungen von anderen Patienten, dieser emotionale Ausbruch, wenn man versucht, dem Patienten die Schuld zu nehmen. Da sieht man erwachsene Menschen weinen regelmäßig. Mhm. Dann auch das Vermeiden des offenen Umgangs mit dem Eingriff. Mhm. Du bist ja auch in guter Gesellschaft, oder? Ich glaube, der ehemalige deutsche Außenminister, der Herr Gabriel, hat sich ja auch nur wegen des Diabetes operieren lassen, nicht wegen des Übergewichtes. Genau. Das ist ja nicht einmal kommuniziert worden, aber ist relativ offensichtlich, was das kosmetische Interesse war. Wenn das jetzt das Ende meiner Karriere ist, weil ich mich mit dem ehemaligen deutschen Außenminister angelegt habe, dann so be it.
Ja, aber gibt immer eine Exit-Strategie.
Das heißt Schweizer Staatsbürgerschaft, also beeilt euch. Ist initiiert. Was wir ja auch oft erleben bei Patientinnen ist, der Satz, der Kopf kommt nicht mit, weil ja diese körperlichen Veränderungen, die sich nach so einem Eingriff einstellen, drastisch sind und unmittelbar nach der Operation, sag ich, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle losgehen. Wir hören oft dann so Patientinnen, die beschreiben, ja, wenn ich vorm Spiegel stehe, sehe ich, dass ich dünn bin. Wenn ich aber durch die Stadt laufe und das nicht so vor Augen habe und dann mal ins Schaufenster blicke, bin ich jedes Mal selber total überrascht. Weil dieses Spiegelbild mit meinem eigenen Empfinden, nämlich immer noch übergewichtig zu sein, nicht korreliert. Mhm. Und das ist ein Prozess, der macht vielen sehr viel Mühe und ist extrem schwer auch zu moderieren. Ist ein langer Prozess. Wie bist du, also hast du das auch gehabt, wenn ich dich das fragen darf? Ist ja eine persönliche Frage. Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Weil so eine Aktivität, so ein offensives Kommunizieren, wie du das dann gemacht hast, ist ja deutlich leichter, wenn man dann stabiles etwas gefunden hat.
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil in der ersten Zeit, wo man so viel abnimmt, die Honeymoon-Phase, da war ich einfach euphorisch, da war ich einfach so glücklich und ich habe das erkannt. Also meine Psyche kam in der ersten Zeit sehr gut mit. Mhm. Und für mich war das so, ich wusste es. In mir steckt einfach ein schlanker Körper. Also das wusste ich einfach. Und deswegen habe ich dieses Thema nie verstanden. Mhm. Das Komische ist aber, dass je länger diese OP vorbei ist, desto mehr holt mich dieses Thema ein. Also ich habe aktuell tatsächlich damit zu kämpfen, dass ich denke, ich fühle mich wieder wie 40 Kilo mehr.
Und aber bist du nicht?
Nee, bin ich nicht. Aber ich empfinde das so, weil es gibt ja diese berühmten 10%, die man hat dieses Niedrigstgewicht und dann nochmal 10%, die man wieder zunimmt. Das ist ja ganz normal. Ich wollte das nie. Und natürlich hat es mich irgendwann heimgesucht und ich habe diese 10% auch zugenommen. Aber das hat mein Kopf wirklich nicht verkraftet. Und das ist jetzt immer noch so, dass ich denke, boah, ich glaube, ich ist 40 Kilo mehr. Und dass es nicht so ist, merke ich nur an meinen Klamotten. Weil ich habe Klamotten in Größe 36, wo ich denke, naja, wenn du 40 Kilo mehr hättest, dann würdest du jetzt nicht reinpassen. Und dieses verschobene Selbstbild, das kommt komischerweise jetzt erst auf bei mir.
Spannend, ne?
Ja, das habe ich
alle
so
objektivierbaren Zeichen sprechen dafür, ich bin nicht übergewichtig, aber in meinem Kopf spielt sich ein komplett anderer Film ab.
Komplett.
Wahnsinn.
Und ich glaube, das haben aber ganz viele kurz nach der OP. Also bei mir ist es ein bisschen verdreht, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, wie sich andere Betroffene fühlen.
Mhm. Wie gehst du da jetzt mit um? Hat das irgendwelche Konsequenzen für dein Empfinden, dein Handeln, dein Sein?
Ja, ich merke, ich traue mich weniger öffentlich zu sein. Ich traue mich weniger vor Kamera zu sein. Das war früher nicht der Fall, aber das war vor der OP der Fall und jetzt kommt das wieder. Aber ich versuche da rational ranzugehen, eben mit, es kann nicht sein, schau dir deine Klamotten an, schau, was deine Umwelt zu dir sagt, deine Mitmenschen. Alle sagen, Mensch, die mich auch nicht kennen, ja, bist ja schlank und so. Ich versuche diese Punkte mir rational hervorzuheben und zu sagen, kann ja nicht sein, also bleib mal ruhig.
Nachdem du so viel Gewicht abgenommen hattest, bist du ja auch in die Öffentlichkeit gegangen und warst Teil eines Fotoprojektes. Mhm. Ich habe dich zumindest da
begleitet.
Nicht unser Fotoprojekt, sondern als es darum ging, Wiederherstellungsoperationen zu thematisieren, diese Hautlappen, die überall stören. Ich kann mich erinnern, dass du dich hast abfotografieren lassen mit einem BH und einer kurzen Sporthose in einer sehr mutigen Pose. Das war vielleicht 3-4 Jahre her, in der man sehr viel überschüssige Haut sieht, die man dir ja sonst so gar nicht ansieht.
Das stimmt, ja.
Also eine brutale Offenlegung dessen, was wir als Betrachter von außen nicht mitkriegen. Mhm. Sehr mutig. Was hat dich dazu bewogen damals?
Weil ich finde, dass das zu dem ganzen Weg und die Geschichte dazugehört. Wenn ich schon aufklären möchte und ein Sprachrohr für Betroffene sein möchte oder für diese Erkrankung, dann muss ich alle Seiten zeigen. Die gehören genauso dazu, zu diesem Weg wie die OP, wie ja abzunehmen, wie tolle Klamotten zu tragen. Das ist der andere Teil der Medaille und die Wahrheit, die halt keiner sieht, wenn man angezogen ist. Und das sollten auch die Betroffenen sehen, die diesen Weg gehen möchten. Es gibt nicht nur die Sonnenseiten, es gibt auch die Schattenseiten und das ist eine Schattenseite. Und man muss aber damit klarkommen und für sich sagen, hey, was ist mir denn wichtiger, gesund zu sein und ein Normalgewicht zu erreichen, aber dafür vielleicht ein paar Hautlappen und ja hängende Haut oder komme ich damit nicht klar und möchte mein Leben so einfach weiterführen?
Du hast gerade angesprochen, Social Media, du möchtest andere über deinen Weg informieren, damit sie selber etwas daraus ziehen können. Was ist dir denn wichtig, beziehungsweise was glaubst du, kannst du Menschen mit auf dem Weg geben, die vor dieser Frage stehen, sich operieren zu lassen, sich nicht trauen, zum Arzt zu gehen oder?
Also es gibt da einen Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, gerade zu auch den Betroffenen mitzugeben. Ja, diese bariatrischen OPs sind eine Therapieform und ja, gegen eine chronische Erkrankung. Und unsere Ärzte sagen auch immer, dass diese OP nur eine Krücke ist. Das hören wir alle und ja, verinnerlichen aber die wenigsten. Auch ich habe das nicht verinnerlicht, dass ja eine Krücke, aber wie, danach ist doch das Leben so viel einfacher. Ja, in den ersten 1-2 Jahren ist das Leben so viel einfacher und das geht von alleine. Ja, man nimmt viel Gewicht ab und der Körper macht das erstmal von alleine. Das ist auch schön. Aber es ist eine trügerische Sicherheit, in der man sich wiegt. Weil irgendwann hat der Körper sich darauf eingestellt, diese neuen Umstände akzeptiert und angenommen. Und dann ist es auch Arbeit. Also das heißt, man muss diese OP auch als Chance erkennen im Leben, um sein Leben zu verändern. Man darf und kann einfach nicht so weitermachen wie bisher. Man muss seine Ernährung umstellen. Man sollte auch Sport treiben. Und das ist hinterher schon viel Arbeit. Das wird nicht einfach von allein passieren und es ist kein Wundermittel. Es hilft erstmal, so viel Gewicht abzunehmen, weil wie nehme ich 40, 50 Kilo allein ab? Das passiert eher selten. Aber danach muss man wissen, ich muss mein Leben verändern. Und das kommt mir oft bei uns zu kurz, dieses Thema. Und dass viele einfach sagen, ah ja, hast du abgenommen, eine OP und dann passt. Nee, passt nicht.
Ich finde das super, was du da so erzählst, weil du sprichst uns natürlich aus dem Herzen. Der Vergleich mit der Krücke, der geht mir von Anfang an eigentlich schon auf den Geist, weil er verwendet wird, weil er so die Verantwortung wieder zu dem Patienten übergibt. Oder ich gebe dir jetzt eine Gehhilfe, damit du besser damit zurechtkommst und jetzt komm mal besser damit zurecht. Und wenn das nicht klappt, dann weißt du halt nicht, wie du die Krücke richtig verwendest. Also ja. Ist ja eigentlich dummes Zeug. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Ich würde gerne nochmal auf diesen Aspekt nach der Operation mit der neuen Situation eingehen. Was sich ja eben nicht verändert, und du hast es ja auch schon angetönt, ist der Umgang mit der Erkrankung. Wie war das für dich, der Umgang mit dem Essen? Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil, oder? Mhm. Wir erleben oft, dass Patienten vor der Operation, wenn sie sich so beschreiben, dann dreht sich doch alles um das Thema Gewicht und Essen. Und es dreht alles irgendwie sich darum, wie man dann irgendwie dieses gottverdammt zu hohe Körpergewicht runterbekommt. Mhm. Dann kommt die Operation, das Gewicht geht runter und alle Nicht-Betroffenen oder Leute, die nicht damit zu tun haben, erwarten eigentlich, super, Thema ist ja jetzt weg, was machst du? Aber wir erleben ganz oft, dass das Thema bleibt, aber von der anderen Seite aufgezäumt wird. Also genau. Es geht nicht mehr darum, das Gewicht zu reduzieren, sondern jetzt dreht sich alles um die Angst, entweder nicht genug abzunehmen oder das Gewicht nicht halten zu können und wieder zuzunehmen. Genau. Wie war das für dich und wie bist du damit umgegangen?
Ja, du sprichst viel an, was tatsächlich der Wahrheit entspricht. Also in den ersten ein, zwei Jahren in der Honeymoon-Phase hat der Körper einfach mir die Tür zugemacht, wenn er satt war. Also da konnte ich auch gar nicht. Da waren wirklich kleine Portionen drin. Und da hatte ich dann auch keinen Hunger mehr, da hatte ich keine Gelüste mehr. Und es war einfach, weil das Thema war gegessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich Hunger hatte, habe ich was gegessen und dann war das Thema für den Tag auch gegessen. Ja, aber nach einer Zeit hat eben mein Körper sich dran gewöhnt und dieses Thema kam langsam und schleichend wieder auf. Und es ist leider nach wie vor 24 Stunden ein Thema bei mir. Es ist der letzte Gedanke, wenn ich schlafen gehe und der erste, wenn ich aufwache, Essen. Süßigkeiten. Und wie schaffe ich es, über den Tag zu kommen, ohne wieder die Kontrolle zu verlieren und einfach wirklich an meiner Ernährung festzuhalten und keine Ausreißer zu haben. Und ja, es geht jetzt darum, um die Angst nicht weiter zuzunehmen, tatsächlich.
Du beschreibst ja jetzt alle Attribute einer klassischen Suchtkrankheit. Also Angst vor Kontrollverlust, Gedankenfixierung, suchtartiges Verhalten. Hast du Hilfe?
Ja, natürlich. Also ich habe seit vor der OP eine Psychotherapie gemacht und die ist auch begleitend und die hilft mir sehr stark. Ich glaube, wenn ich sie nicht hätte, dann wäre ich schon eine von denen, die einen Rückfall hätte. Aber ja, das Thema bleibt einfach. Also ich nenne mich immer eine trockene Schokoholikerin, weil genauso wie ein Suchtkranker, also Alkoholsucht, sein Leben lang alkoholsüchtig bleiben wird, wenn auch trocken, so möchte ich mich auch vergleichen mit Essen tatsächlich.
Und darf ich nochmal auf diese Aspekte eingehen, wie dir das gelingt? Du hast ja gesagt, du musst dein Leben ändern, du musst mehr körperlich aktiv sein, du musst dein Essverhalten ändern. Wie klappt das so?
Das klappt mal besser und mal schlechter. Was mir sehr hilft, ist, ich habe ja gesehen, wie sehr sich mein Leben zum Positiven verändert hat und wie toll das Leben ist und wie schön es sein kann. Und dann frage ich mich, okay, wenn es mich gelüstet, irgendwie Ausreißer zu haben, stehe ich davor und denke mir, möchtest du das wirklich? Weil eins ist okay, aber wenn du die Kontrolle verlierst, dann wirst du wieder in diesem alten Leben enden, wo du so unglücklich warst, wo du so ungesund warst und wo einfach ja Bluthochdruck schon ein Thema war. Und das hilft mir, das Ganze nicht immer aufs Spiel zu setzen. Das hilft mir wirklich, dann ja, die Kontrolle zu behalten und zu sagen, nee, ich möchte nicht verlieren, was ich gewonnen habe, und diese Chance, die ich im Leben bekommen habe, die möchte ich nutzen.
Ich glaube, was vielen Patienten hilft, ist auch der Hinweis, den wir versuchen immer wieder zu geben im Podcast, aber auch in der Sprechstunde, dass ja die Idee, dass Diät und Sport ein therapeutisches Vorgehen ist, eigentlich falsch ist. Es ist ja keine Therapie. A, gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg, der das anzeigt, dass man damit dauerhaft sein Gewicht verlieren kann. Und zweitens sind es ja präventive Maßnahmen. Und eine Prävention bei einer bereits vorhandenen Erkrankung kommt halt mindestens ein paar Jahre zu spät. Ja. Und die Annahme, was vor der Operation nicht geklappt hat, dann plötzlich nach der Operation einzufordern, ist ja auch eine spannende,
ja,
muss man sagen. Mhm. Also es ist ja keine Persönlichkeitstransplantation. Wir haben dich ja nicht zu einem sportlichen Diätfanatiker operiert,
genau,
obwohl du das ja über Jahre lang warst. Aber dann mit dem niedrigeren Körpergewicht haben diese Maßnahmen dann doch einen präventiven Charakter.
Genau.
Also es geht ja darum, den Wiederanstieg des Körpergewichtes oder das Wiederaufflammen einer chronischen Erkrankung entweder so lange wie möglich nach hinten zu verschieben,
ja,
oder die Krankheit so gut zu kontrollieren, dass es gar nicht oder nur in geringem Maße auftritt. Und ich glaube, dieser andere Blickwinkel weg von der Therapie entlastet den Patienten. Es ist keine therapeutische Maße, wieder, da ist nicht deine Schuld. Aber jetzt ist es eine präventive Maßnahme, die der Blick auf diese Maßnahme ist vielleicht eine andere. Vielleicht gelingt das dann besser, aber ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst als
Patientin. Doch, total.
Patientin.
Weil Sport hat mir nie Spaß gemacht. Sport war immer für mich Sport gleich Mord, ja. Und natürlich habe ich es dann angefangen, im Zuge dessen eben nicht weiter zuzunehmen, und weil ich dachte, okay, das wird mir schon helfen. Aber was ich erfahren habe, ist das, was so viele Leute mir mein Leben lang gesagt haben: Sport hilft mir auch im Kopf. Mhm. Also jetzt merke ich, wenn ich Sport mache, das ist plötzlich so ein Pauseknopf tatsächlich. Ich habe in der Zeit, wo ich Sport mache, erstmal keine Gedanken an Essen und nicht daran, irgendwie die Kontrolle zu verlieren, sondern ich muss echt ackern und ich brauche all meinen Fokus, um diese Sporteinheit zu schaffen. Erstens entlastet sie mich für eine Zeit am Tag, was mir unheimlich gut tut. Und es gibt mir ein gutes Gefühl, ich habe was getan. Ich brauche heute kein schlechtes Gewissen haben, sondern ich habe was getan, um mein Gewicht zu halten. Also für mich hat es auch den emotionalen positiven Aspekt. Das hätte ich nie gedacht, dass Sport das machen würde. Aber tatsächlich hilft mir Sport eher für meine Psyche.
Aber macht es dir denn mittlerweile Spaß oder ist es immer mehr eine therapeutische Notwendigkeit?
Ah, es gibt Tage, wo es mir natürlich mehr Spaß macht. Das kommt auch drauf an, was ich mache. Also ich habe für mich das Kickboxen entdeckt. Jetzt nicht am anderen Menschen, sondern einfach Schattenkickboxen, was mir wirklich viel Spaß macht. Aber wenn ich jetzt joggen gehe oder irgendwie einen Ausdauersport mache, das ist immer noch etwas, wo ich wirklich kämpfe.
Mhm.
Ich würde gerne nochmal auf deine Queen of Second Life Idee zurückkommen.
Mhm.
Wenn ich mir dein Logo angucke, sieht das ja so ein bisschen aus wie ein Schwan vielleicht.
Ganz genau.
Ist das eine Schwan-Assoziation?
Ja, ja.
Was steckt da dahinter?
Naja, wir sagen ja öfters, wir haben uns halt vom hässlichen Entlein zum Schwan entwickelt. So habe ich mich zumindest gefühlt. Deswegen ist mein Logo tatsächlich vom hässlichen Entlein zum Schwan. Und ja, ich möchte einfach zeigen, wie wichtig mir das ist. Und ja, es geht auch um das Optische. Leider, in unserer Gesellschaft geht es viel um die Optik und die spielt halt da mit und ich identifiziere mich. Ich habe mich früher hässlich und nicht vorzeigbar empfunden und jetzt, ja, traue ich mich. Ich gehe gern raus, ich mag mich auch das ein oder andere Mal und ich mag Mode und ja, das zeigt halt so ein bisschen den Wandel zwischen dem hässlichen Entlein und dem schönen Schwan.
Ja, ein schönes Logo, ich meine, das ist Ausdruck dessen, um was es dir da geht.
Ja.
Jetzt hast du aber auch schon angesprochen, dass ja nicht alles Gold ist, was glänzt und dass durch diese massive Gewichtsreduktion der Körper in eine Art und Weise verändert wird, die ja möglicherweise auch nicht attraktiv ist und
ja,
in der du dich in der Situation vielleicht dann auch nicht wohlfühlst.
Nein.
Wie ist da der Stand jetzt? Was bedeutet das für dich? Hast du Wiederherstellungsoperationen gemacht? Strebst du das an? Wie wichtig ist das in dem ganzen Kontext?
Also,
erzähl uns da mal so deine Gedanken?
Ich hatte noch keine Wiederherstellungs-OPs. Erstens, das Thema bin ich lang nicht angegangen, weil ich erstmal zufrieden war, so wie ich war. Und ich hatte auch Angst, weitere OPs einzugehen. Aber je länger diese OP hinter mir lag, desto mehr habe ich gemerkt, nee, ich bin schon unzufrieden. Und ich merke, das macht mir jetzt doch was aus, dass ich überschüssige Haut habe. Und es stört auch im Alltag, es stört beim Sport, wenn da Hautstellen reiben und sie entzünden sich und man hat Ausschläge und so weiter. Und es ist auch nicht attraktiv, genau. Ich fühle mich nicht schön, wenn ich mich zeigen müsste. Und dann bin ich dieses Thema angegangen und leider ist es in Deutschland immer noch so, dass diese Operationen als Schönheits-OPs angesehen werden. Und ich kämpfe gerade seit einem Jahr tatsächlich mit meiner Versicherung, dass ich da eine Genehmigung bekomme. Und bis heute ist noch nicht mal eine Entscheidung gefallen, ob dafür oder dagegen. Und ich werde seit einem Jahr hingehalten. Und das ist etwas, ich fühle mich wie ein... Wie soll ich es vergleichen? Wie ein unvollständiges Kunstwerk, wenn man so möchte. Oder der Weg, der einfach nicht zu Ende ist. Also ich fühle mich unfertig. Ich bin diesen Weg gegangen. Ich habe angefangen, ihn zu bestreiten 2017 mit der Operation. Und ich stecke mittendrin in der Baustelle. Ich finde kein Ende. Ich finde keine Ruhe für mich innerlich, dass ich irgendwann sagen kann, so, das ist jetzt beendet. Der Körper ist fertig. Ich bin glücklich und so kann ich weiterleben. Ich bin immer noch so in der Warteschleife und under construction.
Also du bekommst gar keine Antwort, weder eine Zusage noch eine Absage.
Ich bekomme laut Anforderungen noch mehr Gutachten, noch mehr Teste zu liefern, immer wieder und immer weiter. Ich werde praktisch schikaniert.
Okay. Willst du sagen, welche Krankenkasse das ist?
Das lassen wir erstmal noch.
Ja, du sprichst jetzt ein Thema an, das wir als bariatrische Chirurgen häufig nicht mehr so direkt unter der Antenne haben, weil wir die Patienten so lange nach der Operation häufig gar nicht mehr sehen.
Mhm.
Und es kommt sehr darauf an, auf welchen plastischen Chirurgen du da natürlich stößt. Trotzdem zeigt mir das, was du jetzt gerade gesagt hast, Marco, also nicht du, was du gesagt hast, sondern du, was du gesagt hast, Diana, aber mir zeigt es jetzt, Marco, dass das ein Thema ist, das wir häufig nicht so sehr in unserem Denken haben und das unfassbar wichtig ist für unsere Patientinnen wahrscheinlich mehr als Patienten.
Ja, vor allem schlaucht es so, weil all das, was ihr gemacht habt an Guten, dass unser Leben sich so toll verändert hat, wird erstmal heruntergezogen psychisch, weil man nicht mehr weiter weiß, weil man so verzweifelt ist. Plötzlich ist man wieder verzweifelt und weiß nicht weiter, weil ja, okay, jetzt habe ich abgenommen, aber was mache ich denn jetzt? Die Hautlappen sind da und sie tun weh und sie sind auch ein gesundheitliches Problem und ich stecke einfach mittendrin.
Mhm. Ja, klar, haben wir das nicht so auf dem Schirm, können wir aber auch nicht, muss man ehrlich sagen, jedenfalls nur bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, was immer wichtig ist zu betonen, ist, dass die bariatrische Chirurgie als effektive Therapie, und du hast das ja so toll beschrieben, wie sich dein Leben verändert hat, und Das ist ja wunderbar. Das hat ja viele positive Effekte. Welche Therapie kann das schon von sich behaupten, dass man so massiv das Leben eines Menschen verändern kann? Trotzdem sind es im Schnitt 1,5 Stunden bei einem durchschnittlich 42-jährigen Patienten, der dann vielleicht noch eine Lebenserwartung von 40, 45 Jahren hat, keine Ahnung. Was sind 2 Stunden? Was sind 1,5 Stunden für die restlichen 42 Jahre, wo die Patientin damit dann leben kann? Also wir können gar nicht der Game Changer sein. Wir machen die Tür auf aber in keinem Satz dieses Vertrages steht drin, dass damit alle Probleme gelöst sind. Und es ist eine chronische Erkrankung, die bleibt. Und alles, was wir machen, wir drücken die in ein weniger aktives Level zurück, was die metabolische Ebene betrifft, was die Begleiterkrankungen betrifft, was alles, was wir irgendwie physiologisch messen können, die Psyche. Ja, das ist ja ein Aspekt, der von dem all dem zumindest in vielen Teilen nicht adäquat mit abgebildet und mit begleitet wird. Wir benutzen die Psychiatrie oder die Psychologie als Gatekeeper für die Chirurgie. Ja, da sind dann irgendwelche mehr oder weniger geeigneten Experten, die uns dann sagen, das hat eine Binge-Eating-Disorder, da gibt's eine vermeintliche Suchtproblematik oder vielleicht sogar irgendwie eine Persönlichkeitsstörung, alles gut. Aber viele Patienten sehen ja danach nur noch eine psychiatrische Betreuung oder Begleitung auf Eigeninitiative. Genau. Die wird ja nicht angeboten.
Genau.
Und das ist eigentlich bei allen Blutwerten und Vitaminen, die wir messen, also es wird mir immer deutlicher, je länger ich mich damit beschäftige, eigentlich fast der wichtigste Aspekt, die sprechende Medizin, oder? Wir sind manuelle Therapeuten, aber die sprechende Medizin ist als Teil dieses Therapiekonzepts vor allen Dingen nach der Maßnahmeoperation komplett unterrepräsentiert. Und das ist eigentlich nicht gut.
Ich meinte insbesondere auch, dass die Wiederherstellungsoperation postoperativ nach entsprechender Gewichtsreduktion eigentlich eine zwangsläufige so. Beendigung der operativen Gesamttherapie sein müsste.
Ja, unbedingt. Das
und klar, habe ich jetzt hier nicht die Superlösung, um die finanzielle Abdeckung dieser häufig zwangsläufig notwendigen operativen Therapie zu bieten. Das ist sicherlich ein Problem, ja, ich verstehe das. Sehr vielschichtig. Aber wenn ich solche Geschichten höre wie bei dir, und ich kenne dich ja jetzt auch, weil ich sehe, wie du aussiehst, und du hast dich ja auch gezeigt, öffentlich, wie das aussieht, was nicht viele machen, dann ist das Problem ja offensichtlich. Und es ist eigentlich nur zwangsläufig zu fordern, dass eine Wiederherstellungsoperation Teil eines operativen Konzeptes im Rahmen dieser Behandlung der chronischen Erkrankung Adipositas sein muss.
Ist ja auch eine der häufigsten Fragen, die wir im Rahmen der Sprechstunde gestellt bekommen, oder? Wenn jemand kommt zum Erstgespräch und informiert sich, hat dann nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar große Ängste, was die Operation betrifft, die versucht man ihm zu nehmen, aber es kommt immer die Frage auf, was ist denn dann mit der überschüssigen Haut, was machen wir denn? Deswegen eine Frage noch an dich, würdest du denn jetzt mit der Kenntnis der aktuellen Situation, wäre das ein Grund gewesen für dich, auf die Operation zu verzichten, wenn du
Niemals.
Das gewusst hättest? Ich glaube, das ist noch ein
Niemals.
Wichtiger Aspekt, weil wir ganz oft Patienten in der Sprechstunde sehen, die, ich bin mir nicht sicher mit der überschüssigen Haut. Und wir sagen dann immer, ja, es ist ein Problem und wir versuchen zu helfen und es gibt Lösungen, die sind aber mühsam. Der Tari ist ganz nervös und zeigt hier auf die Uhr, aber das ist noch nicht alles gesagt, das finde ich noch wichtig. Es ist kein Grund, darauf zu verzichten.
Nein.
Die Benefits dieser Operation überwiegen nach wie vor. Es ist eine chronische Behandlung einer chronischen Erkrankung und die hat Nebenwirkungen. Die hat auch unerwünschte Nebenwirkungen, wie jede effektive Therapie. Es ist nur gemein, so zu tun, als wäre sie nebenwirkungsfrei.
Na, und selbst ich als Betroffene sage wirklich, ich würde es immer und immer und immer wieder tun. Ich meine, ich möchte nicht an Herzinfarkt sterben, 60. Und all das nehme ich gerne in Kauf, diese überschüssige Haut, anstatt schwere Erkrankungen.
So ein schönes Schlusswort.
Diana de Morales, Queen of Second Life. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für dein Kommen hier. Es war eine Ehre, dich hier als Gästin zu haben.
Vielen Dank.
Gutes Nachhausekommen.
Ich hatte auch viel Freude. Ich danke euch und wünsche euch alles Gute.
Vielen Dank für die wahnsinnig offenen Worte. Vielen
Dankeschön.
Dank.
Danke.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.